Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir haben ein wunderbares Thema vor uns diese Tage, die Bibel in der Vogelschau. Man kann das auf YouTube nachhören, aber da sind es nur 90 Minuten. Und wir haben jetzt doch inklusive Fragezeit und so weiter 9 Stunden zur Verfügung. Und da fällt es einem auch ein bisschen einfacher. Bei 90 Minuten muss ich immer sagen, also jetzt werden wir versuchen, in 90 Minuten uns eine Übersicht über die ganze Bibel zu verschaffen. Ist ja fast nicht möglich. Aber in 9 Stunden ist das schon immer noch unmöglich, aber immerhin noch besser möglich. Es geht uns also darum, dass wir eine Übersicht bekommen über den gesamten Ratschluss Gottes. Und um zu sehen, gleich von Anfang an, wie wichtig das Thema ist, dieser Konferenz, möchte ich lesen aus Apostelgeschichte 20, wo der Apostel Paulus den Ältesten von Ephesus in Milet Folgendes vorstellt. Apostelgeschichte 20, Vers 26. Deshalb bezeuge ich euch an dem heutigen Tag, dass ich rein bin von dem Blut aller. Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Also Paulus hat Wert darauf gelegt, den ganzen Ratschluss Gottes auf der Bibel zu verkündigen. Aber hier sagt er, damit sei ihr rein von Blutschuld. Der Umkehrschluss besagt, hätte Paulus nicht den ganzen Ratschluss verkündigt, hätte er Blutschuld auf sich geladen. Das ist eine Anspielung auf zum Beispiel Hesekiel 3, wo Gott den Propheten erklärt, wenn er seinen Auftrag als Prophet nicht ausführt, wird er schuldig am Tod des Gesetzlosen. Und hier wendet das Paulus an auf die Verkündigung des ganzen Ratschlusses Gottes und er sagt, wenn man das nicht tut, wird man schuldig. Man lädt Blutschuld auf sich. Also das zeigt uns, das ist nicht nur einfach so eine Frage von Steckenpferd, dass man sich Übersichten über die ganze Bibel verschafft. Das ist Basis. Und gerade in den weiteren Versen erklärt Paulus, es werden schwierige Zeiten für euch kommen, Epheser. Da werden Leute von außen reinkommen, verderbliche Wölfe, die der Herde nicht schonen, und sogar auch aus euch selber werden Leute aufstehen, die verdrehte Dinge erzählen und die Jünger hinter sich hier abziehen. Und wie kann man dem begegnen? Indem man eben den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Also so wichtig ist dieses Thema, ganz fundamental wichtig. Und es geht uns dabei heute Abend und in den weiteren Vorträgen die 7 Bündnisse und die 7 Heilszeitalter der Bibel zu verstehen. Und dabei gehen wir so vor, dass wir wirklich ganz unten anfangen. Also so weit unten, wie man das eben unbedingt auch tun muss, wenn man mit Leuten auf der Straße über die Bibel spricht. Mit Leuten, die praktisch nichts wissen, was in diesem Buch enthalten ist. In einer Einleitung, die, ich gebe es zu, ein bisschen trocken sein wird wie Stroh, aber ganz wichtig, das wird sich dann nachher ändern, keine Angst. Aber sie ist ganz wichtig, da wollen wir uns zuerst mit der Frage beschäftigen, wie sieht der Aufbau der Bibel in den Grundzügen aus? Dann geht es um das Thema Einteilung in Heilszeitalter. Und unter drittens werden wir den Zusammenhang herausarbeiten zwischen Bündnissen und Heilszeitaltern. Und schließlich ganz kurz noch, unter viertens werde ich die Grundstruktur eines jeden Heilszeitalters aufzeigen. Also, die Bibel von 1. Mose bis zum letzten Buch der Offenbarung besteht grundsätzlich aus 2 Teilen. Der erste Teil der Bibel ist das Alte Testament. 39 Bücher geschrieben vom Auszug aus Ägypten, gemäß der strikten Chronologie der Bibel, sehr früh, 1606 vor Christus, bis zum letzten Propheten Malachi, circa 400 vor Christus. Das Alte Testament wird von einer roten Linie durchzogen, nämlich der Verheißung, der Messias, der verheißene Erlöser, wird einmal kommen. Und wir wissen, vor 2000 Jahren ist Jesus Christus gekommen und er hat über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament auf den leidenden Messias hin erfüllt. Er hat seinen Nachfolgern den Auftrag gegeben, das Neue Testament zu schreiben. Das ist der zweite Teil der Bibel, bestehend aus 27 Büchern, geschrieben in der Zeit von 32 bis 98 nach Christus. Das Neue Testament wurde verfasst in griechischer Sprache, das Alte Testament zur Hauptsache in Hebräisch, aber es gibt einige Abschnitte im Buch Esra und dann in Daniel, Kapitel 2, Vers 4, bis zum Schluss von Kapitel 7 und ein Vers in Jeremia 10 auf Aramäisch. Diesen einen Vers mussten die Juden auswendig lernen, bevor sie in die babylonische Gefangenschaft gingen, wo man Aramäisch als Weltsprache pflegte, um dort diese Nachricht weiterzugeben. Ja, und das Neue Testament ist durchzogen von einem roten Faden, der besagt, Jesus Christus ist die Erfüllung des Alten Testaments. Der Messias, der verheißene Erlöser, ist nun gekommen. So verhält sich also Altes zu Neuem Testament, wie die Begriffe Verheißung und Erfüllung zueinander stehen. Nun, das Gewaltige ist, in der Bibel wird uns die ganze Heilsgeschichte erzählt. Von 1. Mose bis Offenbarung, und zwar beginnend mit der Schöpfung, mit der Entstehung des Kosmos, des Weltalls. Und zwar in 1. Mose 1, und das wird dann weiter durchgezogen bis hin zur Auflösung dieser Schöpfung, dieses Kosmos und der Erschaffung einer neuen Welt, eine neue Schöpfung, Offenbarung 21. Und dazwischen liegt dieser Zeitstrahl, wie man ihn hier projiziert sieht. Und das alles wird beschrieben in dem Alten Testament und in dem Neuen Testament, wobei Jesus Christus, darum das Kreuz, das absolute Zentrum ist. Und nun gehen wir unter zweitens zur Aufgabe über, die Bibel in verschiedene Heilszeitalter einzuteilen. Und da gibt es schon Probleme. Es gibt wirklich Christen, und zwar auch solche, die bibeltreu sind, die sagen, das ist falsch. Das sollte man nicht tun. Was es wirklich gibt, ist ein altes Testament, eine alttestamentliche Zeit, und ein neues Testament, eine neutestamentliche Zeit. Aber wer da noch mehr Heilszeitalter unterscheiden will, der ist einem Irrtum aufgesessen. Und das geht zurück auf einen gewissen GND, John Nelson Darby, der hat das im 19. Jahrhundert entwickelt, eine solche Heilszeitalterlehre, aber mit Bibel hat das wirklich nicht viel zu tun. Es gibt sogar Leute, die sagen, GND sei ein Irrlehrer gewesen. Nun, diesen Angriff kann man mit zwei Bibelstellen widerlegen. Und er ist vom Tisch. Ich weiß, es gibt ganz andere Probleme, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Da braucht es viel, viel mehr als nur gerade zwei Verse. Aber da ist es jetzt effektiv besonders einfach. Wir lesen Epheser 1, Vers 20. Er, Gott, setzte ihn, Christus, zu seiner Rechten. Und dann in Vers 21, über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Das, was hier übersetzt ist mit Zeitalter, lautet im Griechischen Aion. Es wird von einem gegenwärtigen Zeitalter, Aion, gesprochen und einem zukünftigen. Das Wort Aion hat verschiedene Bedeutungen, wie man hier sieht. Zeitalter, Zeitlauf, Welt, Ewigkeit. Je nach Zusammenhang. Hier ist es klar, es geht nicht in dieser Ewigkeit, sondern auch in der zukünftigen. Das funktioniert jetzt wirklich nicht, ja? Aber man muss hier übersetzen, in diesem Zeitalter und dann in dem zukünftigen. Dieses Wort Aion entspricht eigentlich ganz genau dem hebräischen Begriff Olam. Und nun, aus dieser Stelle sehen wir, es gibt mindestens zwei Zeitalter. Das gegenwärtige und das zukünftige. Und noch etwas, in der rabbinischen Literatur, also in der Literatur der alten Rabbiner im Judentum, werden auch diese zwei Zeitalter unterschieden. Und zwar sprechen die Rabbiner immer wieder von Ha'olam Hazeh, dieses Zeitalter, in dem wir jetzt leben und die Torah studieren. Im Gegensatz zu Ha'olam Haba, das zukünftige Zeitalter, und das ist gemeint, die Zeit, wenn der Messias kommt, um als König zu herrschen und Frieden und Ordnung in diese Welt zu bringen. Diese beiden Begriffe sind völlig klar. Und nun, der Epheserbrief bestätigt diese Begrifflichkeit von dieses Zeitalter, das zukünftige. Aber auch der Herr Jesus, zum Beispiel, ich möchte das aufschlagen, Matthäus 12, 32. Es geht da um die Lästerung des Geistes und der Herr Jesus erklärt, und wer irgendein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber irgend gegen den Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben werden, weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen. Also auch da, der Herr Jesus benutzt diese Begrifflichkeit der Rabbiner und bestätigt, dass das keine rabbinische Fantasie ist. Das gibt's auch. Wir hatten sehr viel Fantasie. Aber das betrifft nicht alles. Und der Herr Jesus bestätigt das. Das war absolut korrekt, so zu denken und zu sprechen. Markus 10, Vers 30. Der Herr Jesus sagt hier, was die Vergeltung sein wird für solche, die ihm treu nachfolgen und damit auch auf vieles verzichten. Sie werden jetzt hundertfältig empfangen und er sagt dann weiter in Vers 30, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mit Verfolgungen. Und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Und dann nochmals dieser Begriff in Lukas 18, Vers 30. Und jetzt wird uns klar, der Herr Jesus selbst, der Messias, bestätigt diese zwei Zeitalter. Auch da geht es darum, um diese Vergeltung. Man verlässt also nicht Haus und Eltern und Brüder und so weiter und wird dann nicht die Vergeltung bekommen, der nicht Vielfältiges empfangen wird in dieser Zeit und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. So, jetzt wollen wir das hier eintragen. Der Jesus ist gekommen. Dann wurde das Neue Testament geschrieben. Und nun, dieses Zeitalter, wo sollen wir das eintragen? Der Herr Jesus hat darüber gesprochen in Matthäus 12, aber das war noch vor dem Kreuz. Also dieses Zeitalter hat nicht nach dem Kreuz begonnen, sondern vorher. Aber jetzt ist uns noch nicht klar, wann vor dem Kreuz. Aber setzen wir es einfach mal an, jedenfalls vor dem Kreuz. So, und dann ein zukünftiges Zeitalter. Jetzt haben wir diese zwei Zeitalter. Das gegenwärtige Zeitalter, das zukünftige Zeitalter. Also, Epheser 1, Vers 20, das wäre mal die erste Stelle grundsätzlich, um diesen Angriff zu widerlegen. Jetzt zwischendurch möchte ich noch eine erwähnen. Epheser 1, Vers 10. Da spricht Paulus über das Geheimnis des Willens Gottes. Und da sagt er in Vers 10, für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist. In ihm und so weiter. Also wenn Paulus hier spricht über die Fülle der Zeiten, wenn einmal Christus als Haupt über Himmel und Erde alles beherrschen wird, ist uns klar, das ist das messianische Reich. Das ist die Zeit des zukünftigen Zeitalters. Und mit dem Licht des Neuen Testaments verstehen wir sogar, das ist das tausendjährige Friedensreich aus Offenbarung 20. In diesem tausendjährigen Friedensreich wird der Herr Jesus über die ganze Welt regieren. Und dieses Reich, diese Zeit dieses Reiches wird hier genannt die Fülle der Zeiten. Also alle früheren Zeiten gehen vorwärts und finden dann dort die Erfüllung in der Fülle der Zeiten. Aber hier wird gesprochen über die Verwaltung der Fülle der Zeiten. Und für Verwaltung steht hier griechisch Oikonomia. Oikos heißt Haus und Nomos Gesetz. Nun, Oikonomia heißt auf Deutsch Haushaltung oder Hausgesetz, Verwaltung. Oder man kann es sogar übersetzen mit Dispensation. Das hängt zusammen mit Englisch to dispense. Verwalten. Und die lateinische Übersetzung, die Vulgata von Hieronymus zum 400 übersetzt, die hat hier Dispensatio, die Dispensatio der Fülle der Zeiten. Jetzt wissen wir, woher der Begriff kommt, Dispensationalismus. Nun, ich erkläre zuerst eben hier Oikonomia in dem Zusammenhang, Haushaltung zum Beispiel. Das ist ja ein Problem, wenn man kleine Kinder erzieht, dann stellen die fest, ich finde das ungerecht. Wir dürfen das nicht und diese Leute, und übrigens das sind auch Gläubige, die dürfen. Und was sagt man dann? Da muss man sagen, ja, wir haben ein Hausgesetz. Bei uns ist das so und das gilt so und das ist wieder ein anderes Haus. Und die haben wieder ein eigenes Hausgesetz. Und darum dürfen die. Also es ist schwierig für Kinder, dass nicht in jedem Haus und sogar von Gläubigen genau die gleichen Gesetze herrschen. Und nun, wenn hier gesprochen wird über die Verwaltung, über das Hausgesetz der Fülle der Zeiten, dann will es sagen, in dieser Zeit, wenn der Messias eine direkte Herrschaft über die Welt haben wird, dann werden ganz bestimmte Gesetze zur Anwendung kommen, die heute noch nicht zur Anwendung kommen. Zum Beispiel, im tausendjährigen Reich wird der Gesetzlose sofort hingerichtet werden, wenn er sich gegen die Herrschaft des Messias auflehnen wird. Darum steht in Psalm 101, dass jeden Morgen der Gesetzlose weggerafft werden wird. Und es wird so sein, dass Gott also sofort eingreift und Ungerechtigkeit in dieser Welt sofort ahndet. Das ist heute nicht so. Wir sehen Gesetzlose, die werden dick und feiß, sodass ihre Augen fast Mühe haben, aus dem Fett herauszugucken. Ja, so steht das in Psalm 73, nicht wahr? Das war schon damals so, wie heute. Und dann sieht man andere treue Leute, die leiden und gehen durch furchtbare Not und haben zu wenig. Warum greift Gott nicht ein? Weil in der heutigen Zeit ein anderes Hausgesetz gilt. Gott regiert normalerweise nicht direkt und er greift normalerweise nicht direkt ein. Oft indirekt, indem er zum Beispiel eine Naturkatastrophe benutzt oder eine Armee, die eine andere Armee bestraft und so weiter. Aber Gott greift normalerweise nicht einfach so direkt und offenkundig ein, aber im tausendjährigen Reich wird das ganz anders sein. Es gibt also verschiedene Zeiten und da gelten verschiedene Haushaltungen, Hausgesetze. Da gibt es eine unterschiedliche Verwaltung, eine unterschiedliche Dispensation. To dispense, verwalten. Also, der Dispensationalismus bezeichnet die Lehre der Einteilung der gesamten biblischen Geschichte in verschiedene Dispensationen, Haushaltungen, Zeitabschnitte mit unterschiedlichen Hausgesetzen, unterschiedlichen Zeitaltern. Plötzlich macht ein Wort, das man so oft gehört hat, Sinn. Dispensationen. Nun, wir haben gesehen, dieses Zeitalter hier und dann das zukünftige. Nun, das zukünftige, das haben wir erwähnt, gefunden in Epheser 1, Vers 10. Da wird gesprochen von der Verwaltung der Fülle der Zeiten. Aber eben, wir könnten auch übersetzen, die Haushaltung der Fülle der Zeiten oder die Dispensation der Fülle der Zeiten. Und damit wäre auch belegt, wenn jemand sagt, der Begriff der Dispensationen ist unbiblisch. Falsch. Er ist biblisch. Epheser 1, Vers 10. Nun, es geht ja darum, wir sind immer noch dran, die Attacke gegen die Einteilung der Heilszeitalter zu widerlegen. Und dazu hatten wir genommen Epheser 1, Vers 20. Und jetzt kommt der zweite Vers, den es grundsätzlich braucht. Und dann ist das schon erledigt. Kolosser 1, Vers 26. Da spricht Paulus über das Geheimnis Christus in euch. Und da sagt er, das Geheimnis, welches von den Zeitaltern und von den Generationen her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Es ist so, Paulus spricht in seinen Briefen von 8 Geheimnissen. Das sind Wahrheiten, die Gott von Ewigkeit her als Ratschluss festgehalten hat, die er aber nie irgendjemandem mitgeteilt hatte. Nicht einmal den Engeln hat er was davon gesagt. Und auch nicht den Propheten im Alten Testament. Erst mit dem Kommen des Herrn Jesus und ganz speziell mit dem Kommen des Heiligen Geistes am Pfingsten wurden diese Geheimnisse den Aposteln und neutestamentlichen Propheten mitgeteilt, offenbart. Wir können dazu lesen, Römer 16, Vers 25. Ich genieße das, dass man jetzt wirklich Zeit hat, diese Stelle nachzulesen. In der Kurzversion geht das alles nicht. Römer 16, Vers 25. Dem aber, der euch zu befestigen vermag nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das in den Zeiten der Zeitalter oder noch besser übersetzt in der neuen Elberfelder CSV Hückeswagen, von ewigen Zeiten her verschwiegen war, jetzt aber geoffenbart und durch prophetische Schriften im Neuen Testament, nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen kundgetan worden ist. Dem alleinweisen Gott durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Hier, ewige Zeiten, da ist das Wort Aionios gebraucht, das etwa 70 Mal im Neuen Testament vorkommt. Und Aionios heißt immer ewig. Immer, absolut. Aion ist anders. Aion kann Ewigkeit heißen, aber eben auch Zeitalter. Und nun hier in Kolosser 1, 26, da haben wir von den Zeitaltern her, also von den Aionen her. Und von den Generationen her war dieses Geheimnis verborgen. Also, Römer 16, 25 sagt, von Ewigkeit her, ganz absolut. Und dann sagt Kolosser 1, 26, von den Zeitaltern her und durch all die Generationen der Menschen hindurch war das verborgen. Und jetzt, neutestamentlich, ist es geoffenbart worden. Nun spricht Paulus hier also von Zeitaltern in der Vergangenheit, nicht wahr? Und zwar im Plural, in der Mehrzahl. Und wir haben ja auf der Grundschule gelernt, nicht so ausdrücklich, aber das hat es eigentlich bedeutet. Es gibt Einzahl und Mehrzahl in der Grammatik. Einzahl verwenden wir für Dinge, die einmal vorkommen. Und Mehrzahl verwenden wir für Dinge, die zwei und mehrmal vorkommen. Kann das auch zehnmal sein oder tausend oder eine Million oder eine Milliarde. Es bleibt immer genau gleich. Und damit haben wir gelernt, Plural bedeutet mindestens zwei. Also, wenn hier in Kolosser 1, 26 in der Vergangenheit von den Zeitaltern gesprochen wird, dann sind das mindestens zwei. Dann hatten wir aber dazu das gegenwärtige Zeitalter und das zukünftige. Und damit haben wir mindestens vier Zeitalter. Und das Fazit, die Schlussfolgerung aus allem, die Aussage, der Dispensationalismus mit Einteilung in verschiedene Zeitalter sei falsch und unbiblisch und von Ian Darby erfunden, das ist unbiblisch. Denn die Bibel spricht von mindestens vier Zeitaltern. Jetzt können wir das so vervollständigen in unserem Schema. Früheres Zeitalter, früheres Zeitalter. Das gegenwärtige Zeitalter und das zukünftige Zeitalter. Und jetzt kommen wir zu drittens. Bündnisse und Zeitalter. Und da lesen wir in Jeremia 31, 31. Das ist diese Prophetie im Alten Testament über das Neue Testament, über den neuen Bund, den Gott schließen wird. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund machen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe. An dem Tag, Beyom, zu der Zeit, zu der Epoche, da ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Lande Ägypten herauszuführen, welchen meinen Bund sie gebrochen haben. Und doch hatte ich mich mit ihnen vermählt, spricht der Herr. Nun, eine Erklärung dazu. Hier in Jeremia 31 geht es um das messianische Reich, also das zukünftige Zeitalter, das tausendjährige Reich. Und das wird beginnen mit einem Bund. Gott wird mit Israel einen neuen Bund schließen, und zwar mit den 12 Stämmen, mit dem Haus Israel, das sind die 10 Stämme, und mit dem Haus Juda, das sind die Stämme Juda und Benjamin. Und dieser neue Bund steht im Kontrast zu einem früheren Bund, den Gott geschlossen hatte nach dem Exodus, nach dem Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. Und da kommt die Überlegung auf. Also das zukünftige Zeitalter wird mit einem Bund beginnen. Und dieser Bund steht im Kontrast zu dem Bund, den Gott am Sinai mit Israel geschlossen hatte. Als einen Ehebund. Ich hatte mich mit ihnen vermählt. Und interessant ist ja, das ist hier auch in Verbindung mit einer ganz neuen Epoche. Das war die Epoche, als Gott ein Volk herausrettete und es zu seinem Volk machte. So etwas gab es vorher nicht in der Heilsgeschichte. Wenn wir lesen in 1. Mose 1, 2, 3, wir lesen von einzelnen Männern, von Ehepaaren, von Familien, die Gott geführt hat. Aber wir finden nie, dass Gott ein Volk auf dieser Erde hat. Und nun mit dem Auszug aus Ägypten beginnt ein ganz neues Thema. Man könnte sagen, eine ganz neue Hausordnung. Gott hat auf dieser Erde ein Volk und das nennt er mein Volk. Und dieses Volk soll ein Beispiel sein für alle anderen Völker, um zu zeigen, was Gott tut, wenn ein Volk, das ihm gehört, gehorsam ist, es wird gesegnet. Und was geschieht, wenn dieses Volk, das Gott gehört, sündigt und sich abwendet, dann kommt Fluch darüber. Also ein Volk, das Gott auserwählt hat als Prototyp für alle anderen Völker. Das ist etwas Neues. Und diese Zeit hat begonnen mit einem Bund. Jetzt stellt sich die Frage, interessant, wir haben hier zwei Zeitalter im Kontrast und auch zwei Bündnisse im Kontrast. Nun kann man sich fragen, gibt es noch mehr Bündnisse Gottes, die auch am Anfang einer ganz neuen Zeit, Epoche, stehen? Und wir werden fündig. Siebenmal können wir das so beantworten. Der Bund mit Adam. 1. Mose 1 bis 2. Dort kommt der Begriff Bund nicht vor, aber in Hosea 6, Vers 7. Da wird darüber gesprochen, dass Adam den Bund übertreten, gebrochen hat. Und zweitens, der Bund mit Noah in 1. Mose 9. Und dann drittens der Bund mit Abraham, auch wieder am Anfang einer ganz neuen Zeitepoche. 1. Mose 12, da wird er geschlossen und dann wird er ständig durch weitere Zusätze ergänzt. 1. Mose 12 bis 22. Dann viertens eben der Bund mit Israel am Sinai. 2. Mose 19, 20, 21 und so weiter. Und dann fünftens der Bund mit David. Im Psalm 89, Vers 3 spricht Gott davon, dass er mit David einen Bund geschlossen hat. Und 2. Samuel 7 handelt ganz ausführlich von diesem Bund. Und dann etwas, was nicht so bekannt ist. Der Bund mit Zedekia. 2. Chroniker 36, Vers 13 spricht davon. Der wurde mit einem feierlichen Schwur bei dem Gott Israels abgeschlossen, dieser Bund, zwischen Zedekia und dem König von Babylon. Aber Zedekia musste bei seinem Gott, dem Gott der Bibel, schwören. Und in Hesekiel 17, wir werden das alles noch sehen, da nennt Gott diesen Bund mein Bund. Es ist Gottes Bund. Und dann finden wir siebtens, der neue Bund mit Israel am Anfang des tausendjährigen Friedensreiches, Jeremia 31, 31 und folgende. Also, wir haben gesehen, 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 beschreibt die ganze Zeit von der Schöpfung im Anfang bis zur Neuschöpfung und die Zeit dazwischen und zeigt uns, wie Gott verschiedene Bündnisse geschlossen hatte. Zuerst mit Adam, dann mit Noah, mit Abraham, mit Israel am Sinai. Und dann mit David, mit Zedekia und schließlich wieder ein Bund mit Israel. Der neue Bund. Und wir sehen, der alte Bund mit Israel ist in dieser Serie Nummer 4. Ganz in der Mitte aller Bündnisse. Und der neue Bund, der auch genannt wird, ein ewiger Bund, das ist Nummer 7. Und 7 ist die Zahl der Vollkommenheit in der Bibel. Nun schauen wir uns die Grundstruktur eines Heilszeitalters an. Es gibt immer einen Anfang, das ist ganz normal, aber man achte, immer in der Anfangszeit einer neuen Zeitepoche, da schließt Gott einen Bund mit dem Menschen und es gibt Segen. Segen von Gott. Aber danach kommt eine Entwicklung. Und zwar mit Niedergang. Der Mensch erweist sich Gott gegenüber als untreu. Und das führt schließlich zu einem Ende. mit Fluch und Gericht. Gott greift ein und richtet den untreuen Menschen. Und dann kommt wieder eine neue Epoche. Nach diesem Gericht kommt eine neue Epoche, und zwar Gott schließt einen Bund, segnet. Es gibt Niedergang durch die Untreue des Menschen, und das geht so weit, bis es eben mit Fluch enden muss und mit Gottes Gericht. Ganz konsequent läuft das so. Und zwar in allen 7 Bündnissen. Wir haben also, halten wir das gut fest, immer einen guten Anfang und danach eine traurige Entwicklung und schließlich ein Ende, das Gericht fordert. Und das alles zusammen nennt die Bibel ein Heilszeitalter. Griechisch Aion und Hebräisch Olam. Und das Unglaubliche ist, das können wir jetzt durch die ganze Bibel so wirklich streng durchziehen, und es geht jedes Mal auf. Nicht wahr? Wenn jetzt einer kommt und sagt, ja, vergesst das mit den Dispensationen, das ist eine Erfindung aus dem 19. Jahrhundert und so weiter, muss man sagen, du, wie stellst du dir das vor? Ich lese meine Bibel und sehe, das geht so auf. 7 Mal, und zwar durch die ganze Heilsgeschichte hindurch. Immer nach dem Prinzip guter Anfang, traurige Entwicklung, Ende das Gericht fordert. Am Anfang ein Bund, am Schluss Gericht, und dann kommt wieder Segen, Niedergang, Fluch. Am Anfang ein Bund, am Schluss Gottes Gericht. Und das durchgezogen durch die ganze Bibel. Das soll Zufall sein. Also das müsste man mal mathematisch zeigen, wie das geht. Das kann ja nicht sein. Das ist Design, sagt man auf Englisch, ja? Das ist Planung dahinter, da ist ein Konzept dahinter. Es geht um den Ratschluss Gottes. Und jetzt sehen wir, es geht um sehr viel. Den ganzen Ratschluss Gottes zu kennen ist so wichtig, dass wenn wir ihn nicht verkündigen, laden wir Blutschuld auf uns. Das ist also nicht eine Nebensache, die wir sagen können, ja gut, der eine sitzt ein bisschen so, der andere halt so. Im Himmel wissen wir es dann. Nein, Paulus erklärt uns, das müssen wir auf der Erde wissen. Und es hat sehr praktische Auswirkungen und Gründe. Gerade wenn wir denken an die Wölfe, die reinkommen, und die Falschen, die aus unserer Mitte aufstehen. Nun, machen wir mal ein erstes Exempel. Jetzt können wir das Stroh hinter uns lassen. Das erste Heilszeitalter von Adam bis zur Sintflut. Es beginnt alles so wunderbar. In 1. Mose 1 bis 2, da haben wir die vollkommene Schöpfung. Die Bibel beginnt mit der Herrlichkeit Gottes. Das steht zwar nicht so da in 1. Mose 1, im Schöpfungsbericht, aber wir wissen aus Psalm 19, die Himmel verkündigen die Herrlichkeit Gottes. So beginnt die Bibel mit der vollkommenen Schöpfung und dann mit einem besonderen Ort in dieser Schöpfung. Nachdem Gott also das ganze Weltall erschafft, die Erde, dann die Kontinente erscheinen, oder den Kontinent erscheinen lässt, dann die Pflanzen, die Tiere erschafft und dann den Menschen. Und für den Menschen ein Paradies. Gott schließt mit Adam einen Bund. Und Gott stellt sich vor in diesem Bund als Herr und Gebieter. Und er segnet Adam und Eva. Er segnet sie und sagt, sie sollen fruchtbar sein. Und das gehört natürlich auch zu diesem Bund. Gott führt das Konzept der Ehe ein. Und zwar ein ganz klares Konzept: ein Mann und eine Frau. Nicht ein Mann und 2 Frauen oder noch mehr, sondern ein Mann und eine Frau. Und die werden von Gott zusammengefügt. Gott schenkt im Segen Fruchtbarkeit und die Möglichkeit zur Vermehrung. Und er gibt auch einen Auftrag zur Verwaltung der Natur. Adam soll über die Schöpfung herrschen, zusammen mit Eva, und die Erde sich untertan machen. Da liegt zum Beispiel auch ein Forschungsauftrag drin. Denn man kann die Kräfte und Möglichkeiten der Natur nur benutzen und dann auch eben darüber regieren, wenn man diese Gesetze versteht in der Natur. Aber da haben wir einen grundsätzlichen Forschungsauftrag für den Menschen und den Auftrag, eben mit Weisheit diese Schöpfung zu regieren. Das Wort für untertan machen ist nicht ein tyrannisches Wort im Hebräischen, sondern setzt eben weise Planung und Nutzung voraus. Dann weist Gott die Nahrung an, und zwar rein vegetarische Nahrung. Alles grüne Kraut und auch die Früchte, samenbringenden Früchte, die dürfen sie essen. Aber alles, alles. Außer es gibt eine Ausnahme, und zwar als Gehorsamstest. Ein Baum ist ausgenommen im Garten, das ist der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Also, wir haben hier diesen guten Anfang und den Bund und den Segen. Ich möchte das noch lesen, dass man wirklich sieht, der Segen Gottes. 1. Mose 1, Vers 27, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Mann und Frau schuf er sie. Übrigens im Hebräischen wörtlich männlich und weiblich schuf er sie. Ja? Die Leute des Gender Mainstreaming, die wissen nicht genau, was der Unterschied ist. Ja? Aber für uns war das nie ein Problem, nicht wahr? Bei jeder Geburt etwas vom Ersten, was, oh, ein Junge oder oh, ein Mädchen. Wir wussten sofort, was ein Mädchen ist und was ein Junge ist. Muss man gar nicht lang beraten. Und Gott hat das so in die Schöpfung hineingelegt, grundsätzlich. Eben, er hat sie erschaffen, männlich und weiblich. Und dann geht es weiter in Vers 28. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Gevögel, über das Gevögel des Himmels und über alles Getier, das sich auf der Erde regt. Aber dann kommt diese traurige Entwicklung, dieser traurige Niedergang. Der Mensch entschließt sich ganz bewusst im Ungehorsam gegen Gottes Gebot vorzugehen. Die Frau ist zuerst ungehorsam, aber sie wurde verführt durch Satan, der eine Schlange als erstes Medium der Geschichte des Spiritismus benutzt hatte. Satan erscheint normalerweise nicht direkt, sondern benutzt ein Mittel, eben ein Medium. Da war es eine Schlange. Und Eva wurde verführt, aber Adam hat ganz bewusst gebrochen. Das war schlimmer, was er gemacht hat. Es war nicht Blindheit, es war wirklich bewusstes Brechen. Und ich möchte dazu lesen aus Hosea 6, wo von den Israeliten gesprochen wird, die den Bund vom Sinai gebrochen haben. Aber das wird so formuliert: Sie aber haben den Bund übertreten wie Adam, haben dort treulos gegen mich gehandelt. So ganz wörtlich übersetzt nach der alten Elberfelder: Sie haben den Bund übertreten wie Adam. Das heißt ganz bewusst übertreten. Und das hatte zur Folge Fluch, Schmerzen. Der Tod kam in diese Welt und auch die Erbsünde. Nach Römer 5, Vers 12 kam die Sünde in die Welt. Und damit ist gemeint eine böse Natur. Adam wurde durch den Fall zum Sünder. Und als er dann später ein Kind zeugt, heißt es in 1. Mose 5, er zeugte ein Kind, einen Sohn, in seinem Bild, als sündiger Mensch. Und so vererbte er seine sündige Natur den Nachkommen Und Römer 5, Vers 12 und folgende zeigt, wie das durch alle Generationen der Menschheit durchgedrungen ist. Und das hatte zur Folge, dass Gott die ersten Menschen aus dem Paradies austrieb, über das Osttor hinaus. Und bald danach, Adam und Eva bekamen Kinder, nach der Austreibung im Paradies bekamen sie noch keine. Das ist übrigens ein Hinweis, dass die Zeit offensichtlich nicht lange gedauert hatte im Paradies. Also Eva ist nicht mal schwanger geworden. Und da war ja genetisch auch alles hundertprozentig, ja? Keine Probleme mit Fruchtbarkeit und so weiter. Aber das erste Kind wird erst geboren nach der Austreibung. Und nun, die Bibel zeigt uns in diesen ersten Kapiteln 3, 4, es kommt schon bald zum ersten Mord. Kain ermordet seinen Bruder Abel. Und wir sehen im Weiteren, 1. Mose 4 beschreibt das, wie Kain als ein Mensch, der ganz bewusst aus der Gegenwart Gottes weggeht, sich von Gott wirklich losmacht, er baut eine Zivilisation auf, ohne Gott. Er ist der erste Städteerbauer, der uns in der Bibel genannt wird. Er nennt sie nach dem Namen seines Sohnes Hanoch oder Henoch. Also, um seine Familie noch ein bisschen toller darzustellen, eine Stadt mit dem Namen meines Sohnes. Und dann sehen wir in dieser Zivilisation, die da aufgebaut wird, die Polygamie kommt auf, zum ersten Mal. Und zwar in der siebten Generation nach Kain erscheint Lamech, ein böser Mann. Es heißt von ihm, Lamech nahm sich zwei Frauen. Der Name der einen war Ada und der Name der anderen Zilla. Wie? Gott hat in dem Adamsbund ganz klar festgelegt, ein Mann und eine Frau, und jetzt nimmt ihr plötzlich zwei Frauen. Und damit ist die Polygamie, die Vielweiberei, geboren. Er hat sehr begabte Söhne. Der eine wird der erste Berufsmusiker, Jubal. Und ein anderer, der war so begabt im Handeln. Und zwar mit Herden, mit Tieren. Aber man beachte, es heißt nicht, dass er eine Herde hatte, sondern in der Mehrzahl. Der hatte Herden, ja? Da eine, so wie es Leute gibt, die können auch eine Firma, eine zweite und eine dritte Firma, ja? Und wenn es da nicht so gut geht, dann kann man das Geld so rüberschieben. Also, das ist der erste, kann man sagen, Ökonom, der wirklich auf Profit arbeiten kann. Und dann ein sehr begabter dazu, Tubal-Kain, der ist in der Lage, Kupfererz und Eisen zu bearbeiten. Das ist schon grandios, wenn man sich das überlegt. Ich war, der hat nicht gewartet, bis in der Geschichte später die Zeit der Bronzezeit kam, sondern er hat das schon vorsintflutlich, hat er das Kupfer bearbeitet. Und was noch schwieriger ist, Eisen. Man braucht eben viel höhere Temperaturen und damit auch eine bessere Technologie von den Öfen. Das hat er schon vorsintflutlich gemacht und hat nicht gewartet, bis dann einmal die Eisenzeit nach der Bronzezeit kommen würde. Fantastisch, nicht wahr? Und man könnte sich fragen, ja, aber ist denn das grundsätzlich schlecht? Musik, Ökonomie, Technologie? Und dann kommt Poesie. Und zwar hat dieser Lamech ein Erlebnis gehabt. Ein junger Mann hat ihn geschlagen und ihn verletzt. Und dann hat er ihn totgeschlagen. Und nach diesem Mord hat er ein Gedicht verfasst. Und zwar, der Text in 1. Mose 4 ist erzählerische, ganz normale Prosa. Und plötzlich kommt da im Hebräischen wieder ein Gedicht. 1. Mose 4, 23, und Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla, hört meine Stimme. Und jetzt diese erste Verszeile wird in einer zweiten Verszeile mit anderen Worten nochmals wiederholt. Frauen Lamechs, horcht auf meine Rede. Das ist der poetische Parallelismus im Hebräischen. Und dann sagt er, einen Mann erschlug ich für meine Wunde. Ja, einen Jüngling für meine Strieme. Wenn kein siebenfältig gerecht wird, so Lamech 77-fältig. Der macht ein schönes Gedicht über seine grausame, mörderische Tat. Und da wird Poesie benutzt, um etwas Böses zu verherrlichen. Wir sehen, Polygamie ist auch immer böse, aber Städtebau nicht unbedingt, nicht wahr? Musik nicht unbedingt, Ökonomie nicht unbedingt, Technologie nicht unbedingt, Poesie nicht unbedingt. Aber hier sehen wir im Kern, was es heißt, weltliche Zivilisation, die man aufbaut, um die Leere ohne Gott auszufüllen. Und dann ist es ein Problem. Dann ist auch die Musik ein Problem. Wenn wir Musik machen, um die Leere ohne Gott auszufüllen, dann ist das ein Problem. Wenn wir Technologie brauchen, um die Leere ohne Gott auszufüllen, nicht wahr? Dann ist das ein Problem, ein riesiges Problem. Und auch Wirtschaft und Wohlstand, um die Leere ohne Gott auszufüllen, ein sehr großes Problem. Und sehen wir bei der Poesie, da haben wir den Anfang einer Entwicklung, die weiterging über Jahrtausende bis heute. Da haben wir auch dann im Film, weiterhin in der Poesie und Literatur, hat man so oft das Böse verherrlicht und das Böse zur Unterhaltung gemacht. Ich war, sobald man einen Film anschaut, der Gewalt als Unterhaltung zeigt, dann sind wir am falschen Ort. Gewalt darf nie Unterhaltungselement sein. Und Unrecht und Unzucht darf nie der Unterhaltung dienen. Aber da haben wir die Anfänge. Und die Entwicklung geht noch weiter, wenn wir dann zu 1. Mose 6 kommen. Gewalt erfüllt schließlich die ganze Menschheit. Und es kommt sogar zu okkulter Perversion. Engelwesen gehen Ehen mit Frauen ein. Und dann werden Riesen geboren. Aber in all diesem Schrecklichen muss ich doch erwähnen, es gab da in dieser Dunkelheit einen Lichtblick hinein. 1. Mose 3, Vers 15, da haben wir den ersten prophetischen Hinweis auf den kommenden Erlöser. Und zwar sagt Gott gleich nach dem Sündenfall zu der Schlange, 3, Vers 15, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Da weist also Gott hin, Eva wird einen Nachkommen erhalten. Da war es sofort klar. Wie ist das an dem Tag, wo der Mensch von dem Baum nimmt, wird er sterben? Wie wird das jetzt genau aussehen? Werden sie sofort die Erde verlassen müssen? Nein. Eva wird ein Kind bekommen. Und sie ist gar noch nicht schwanger. Also irgendwie wird es auf dieser Erde doch noch weitergehen. Und aus dieser Linie wird schließlich der Erlöser kommen, der die Macht des Bösen, der Schlange, zertreten wird. Aber der Erlöser wird dabei eine Todeswunde erleiden. Die Schlange wird ihm in die Ferse stechen. Aber ich habe gelesen, zermalmen. Ja, das hebräische Wort, er wird dir den Kopf zermalmen, klingt genau gleich wie am Schluss Ferse stechen. Eine Schlange zermalmt ja nicht den Fersen. Und eine Schlange beißt auch nicht, eine Schlange sticht mit dem Giftzahn. Ja? Und das Wort im Hebräischen geschrieben sind zwei verschiedene Verben, aber sehen genau gleich aus. Und um diese Parallele zu erhalten, hat die Elberfelder zweimal übersetzt mit zermalmen. Aber man sollte erklären, beim zweiten Mal heißt es effektiv eben stechen, schnappen und macht aber eben den Kontrast deutlich. Der Erlöser zermalmt den Kopf und die Schlange sticht. Und das Interessante ist, heute wissen wir durch die Archäologie, weil man die Knochen eines Gekreuzigten gefunden hat in Jerusalem, wie die Römer die Nägel eingeschlagen haben. Man kann alle mittelalterlichen Bilder vergessen über Kreuzigung. Nicht vorne rein, sondern seitlich in den Fersenknochen, sodass man also als Gekreuzigter den Stamm zwischen den Beinen hatte. Und von der Seite durch die Fersenknochen wurde der Nagel eingeschoben. Und man kann das anschauen, wie das aussieht im Israel-Museum in Jerusalem. Und jetzt ist es so, der Fersenknochen ist ganz interessant gebaut. Er hat viele Zwischenräume mit Abteilungen, aber die sind so fantastisch physikalisch angeordnet, dass der Fersenknochen enorm stabil ist. Aber es ist ganz einfach, einen Nagel durchzuschlagen. Also ich habe das bei mir nie probiert, aber ich habe einen Schwager in Amerika, der ist Fußchirurge. Und als ich mal über das Thema in San Francisco gesprochen hatte, hat er mir nachher gesagt, das ist ganz interessant. Es ist nämlich kein Problem durch den Fersenknochen. Und der zersplittert nicht, weil er so stabil ist. Ja, Psalm 34, Vers 20 sagt, dass kein Knochen an dem Messias gebrochen werden wird. Aber das ist ein Hinweis auf die Kreuzigung, dass durch die Kreuzigung der Erlöser wird die Macht des Satans zerstören wird. Das ist das Licht wie beim ersten Schöpfungstag. Ich war da. Es war dunkel, Finsternis über der Tiefe. Und dann, Gott sagt, es werde Licht. Und es ward Licht. Da kommt dieses Licht in die Finsternis hinein, genau wie beim ersten Zeitalter. Und es ist tatsächlich so, alle sieben Tage haben Parallelen zu den sieben Zeitaltern in dieser Einteilung. Und der siebte Tag ist dann der Schabbat. Der Tag der Ruhe, des Friedens Gottes. Das tausendjährige Reich, das Reich des Messias. Jetzt noch ganz kurz. Wir sehen in 1. Mose 5 die 10 Generationen von Adam bis Noah. Und zwar die Generationen, die später zum Messias führen sollten. Diese 10 Generationen, Adam, Seth, Enosh, Kenaan, Mahalalel, Jered, Henoch, Methuselah, Lamech, Noah. Wenn man alles zusammenrechnet, eine Zeit von insgesamt 1656 Jahren. Diese Männer tragen gewissermaßen das Zeugnis. Da sehen wir den Grundsatz, auch in der Zeit, wo alles niedergeht, Gott hat für sich einen Überrest. Und die Namen sind interessant. Adam heißt der Mensch. Und zwar so, wie Gott ihn erschaffen hat, aus Ackererde. Adama heißt Ackererde. Adam. Set, das kommt von einem Verb im Hebräischen, setzen, stellen, legen. Mensch, Stellung. Enosh heißt Mensch, aber das kommt von Anash, das heißt böse sein, sterblich sein. Das ist Mensch im Sinn der Sterbliche, der Böse. Der Mensch, so wie Gott ihn gemacht hat, Stellung, böse Mensch. Ja, das ist ja die Botschaft. Der Mensch ist in die Stellung eines Sünders gekommen, wie das Römer 5 uns vorstellt. Kenaan, er weinte. Mahalalel, der gelobte Gott. Halal heißt loben. Mahalal, gelobt. El, Gott. Der gelobte Gott, Jered, der Herabsteigende. Yarad heißt herabsteigen. Der gelobte Gott stieg herab. Henoch, er ist geweiht, hingegeben. Der gelobte Gott stieg herab. Er war in seinem Leben Gott geweiht. Metushelach. Metu kann bedeuten Mann. Shalach, Wurfspieß. Aber man kann auch Met, U, Shalach, Tod, dann sendet er es. Oder sein Tod sendet. Lamech, der wilde Mann, Noah, Ruhe. Trost. Das ist das ganze Evangelium. Der Mensch kam in die Stellung eines sterblichen Sünders. Er weinte, der gelobte Gott stieg herab. Er war geweiht, sein Tod sendet dem wilden Menschen Trost, Ruhe. Das in dieser traurigen Entwicklung drin. Aber dann kam eben ganz nach Regel der Fluch und das Gericht. Gott bringt eine weltweite Sintflut und richtet die gesamte Menschheit, außer 8 Leuten, die Zuflucht nahmen in dem einzigen Ausweg in der Arche. Nachdem Noah durch den Heiligen Geist 120 Jahre gepredigt hat, 120 Jahre Gnadenzeit hat es gegeben, und dann kommt das Ende. Und wir sehen alles nach unserem Schema. Ein guter Anfang, eine traurige Entwicklung, ein Ende, das Gericht fordert. Und das Ganze ist ein Heilszeitalter, griechisch Aion, hebräisch Olam. Ein guter Anfang, eine traurige Entwicklung, ein Ende, das Gericht fordert. Und jetzt werden wir dann morgen weiterfahren, 2., 3. und so weiter.